Liebe Gemeinde, wir hören gleich einen besonderen Text. Er ist in der Ordnung der Predigttexte für das Kirchenjahr diesem Sonntag zugeordnet. Und deswegen habe ich ihn auch für diesen Gottesdienst genommen und mich darauf eingelassen, eine Predigt dazu zu schreiben und euch auch diesen Text zuzumuten, ist mein Anliegen heute Morgen. Denn das ist ein starker Text. Ein starker Text in der Epiphaniaszeit, in der Zeit der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Er besticht nicht dadurch, dass er auf den ersten Blick besonders fröhlich wäre. Also mutmachend oder erleichternd oder so. So etwas könnte man ja brauchen am Anfang eines Jahres oder auch einfach an einem Sonntag zwischen zwei Alltagswochen, die ja immer so ihre besonderen Herausforderungen haben. Jede Woche hat ja so seine besonderen Ereignisse. Da ist ein viel gewesen, was hinter uns liegt und anderes steht uns noch bevor. Also brauchten wir so ein bisschen Aufmunterung. Das wäre wenigstens nicht schlecht. Die Erinnerung daran, dass doch vieles eigentlich ganz gut läuft oder wenigstens nicht alles schlecht. Oder die Bestätigung, dass es so schlimm, wie du es eigentlich fühlst, dann ja doch nicht ist. Dieser Text macht wirklich Mut, den ich gleich lesen werde, aber nicht auf den ersten Blick, vielleicht erst auf den zweiten Blick oder auch erst auf den dritten. Er ist nämlich nicht oberflächlich, dieser Text. Er legt nicht einfach ein bisschen Zuckerguss über unsere Wunden und er packt auch nicht unser Leid in Watte. Es ist ein Text, in dem es ab und auf geht, hin und her, und er wechselt auch die Perspektiven. Er beginnt als Wort des Herrn, so wird er wenigstens eingeleitet, und endet als Gebet von Menschen. In 9 Versen Heiliger Schrift spiegelt sich unsere ganze Zerrissenheit, in der wir uns vor Gott realistischerweise befinden, wieder. In diesem Verhältnis trifft ja Menschlichkeit auf Göttlichkeit, inmitten einer Welt, die uns ehrlicherweise mehr Rätsel aufgibt, als dass wir Lösungen parat hätten. Aber genug der Theorie und der Einleitung. Unser Text ist praktisch und die Praxis sieht desaströs aus, und zwar in vielerlei Hinsicht. Gucken wir nicht weg, sehen wir hin. Ich lese diesen schön schaurigen Text aus Jeremia 14, den Versen 1 bis 9. Und ich überschreibe ihn mit ehrlich statt einfach. Das war das Wort des Herrn an Jeremia aus Anlass der Dürre. Juda trauert und seine Tore sind verfallen. Trauernd sind sie zu Boden gesunken und Jerusalems Schreie steigen empor. Und ihre Mächtigen schicken ihre Diener nach Wasser. Sie kommen zu den Zisternen, sie finden kein Wasser. Sie kehren zurück, ihre Krüge sind leer. Sie stehen in Schande und sind beschämt und verhüllen ihr Haupt. Wegen des Ackers voller Risse, weil kein Regen auf das Land fiel, stehen die Landarbeiter in Schande da, haben sie ihr Haupt verhüllt. Sogar die Hirschkuh auf dem Feld, sie verlässt das Junge, das sie geworfen hat, denn da ist kein Gras. Und Wildesel stehen auf kahlen Höhen, wie die Schakale schnappen sie nach Luft. Ihre Augen sind erloschen, denn da ist kein Kraut. Wenn unsere Vergehen gegen dich zeugen, Herr, so handle um deines Namens willen. Oft sind wir treulos gewesen. Wir haben gesündigt gegen dich. Du, Hoffnung Israels, sein Retter in der Zeit der Not. Warum bist du wie ein Fremder im Land und wie ein Wanderer, der einkehrt, nur um zu übernachten? Warum bist du wie ein Hilfloser, wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist doch in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist ausgerufen über uns. Verlass uns nicht. Die Infrastruktur in Juda ist marode. Starke Tore in einer Stadtmauer stehen für Stolz und für Macht und Wehrhaftigkeit. Und außerdem wurde im Tor einer Stadt Recht gesprochen. Anstatt ein Gerichtsplatz waren die Tore der Stadt. Aber diese Tore in Juda sind verfallen. Trauernd sind sie zu Boden gesunken. Recht und Stärke scheinen gebrochen zu sein. Das wird nur angedeutet. Was aber die Lebensbedingungen betrifft, bekommen wir die Not aus allen Richtungen mit voller Ladung geliefert. Es gibt wohl noch Mächtige in der Stadt und im Land. Die konnten sich Diener leisten. Und die werden losgeschickt, diese Diener, um Wasser zu holen, weil vor Ort kein Wasser mehr ist, andernorts aber eben auch nicht. Und so kommen die Diener zurück und schämen sich, weil sie es nicht geschafft haben, Wasser zu organisieren. Und genauso fühlen sich die Landwirte. Ihre Äcker sind total ausgetrocknet. Auch für sie ist es eine Schande, dass sie keine Erträge vorweisen können. Schon eine spannende Sache, mal dem nachzugehen, wofür man sich eigentlich schämt. Warum es eine Schande ist, wenn man etwas nicht leisten oder Erwartungen nicht erfüllen kann. Ja, wenn der Unternehmer eines Unternehmens pleite geht, dann kann er sich schon dafür schämen. Und wenn die Profisportlerin wegen Depressionen nicht mehr leistungsfähig ist, oder wenn der Sozialarbeiter wegen seines Burnouts selbst betreut werden muss. Wenn du nicht schaffst, was du meinst, schaffen zu müssen. Wenn du das nicht vorweisen kannst, mit dem du dich schmücken willst. Wenn dir das, womit du dich identifizierst, zerbricht, dann ist es eine Schande für dich, oder? Das schlimme Schicksal Judas geht weiter. Auch die Tiere leiden. Das sind entsetzliche Bilder, die da mit Worten vor unsere Augen gemalt werden. Die besonders fürsorgliche Hirschkuh hat Junge bekommen. Ein wunderschönes Bild, wenn du an Wildgehege denkst, die du vielleicht mal besucht hast, mit den süßen kleinen Rehkitzchen. Unser Bild ist grausam. Die Hirschkuh verlässt ihre Jungen und lässt sie damit sterben, denn da ist kein Gras. Weder die Hirschkuh selber kann sich ernähren, noch ihre Jungen versorgen, und so geht sie. Der besonders widerstandsfähige Wildesel steht auf einem kahlen Hügel und schnappt nach Luft, wie ein Schakal. Schakale ernähren sich anpassungsfähig von Fleisch und Aas. Wildesel sind Pflanzenfresser. Und dieser Wildesel schnappt also nach Luft und kann nicht mehr seine Augen verlöschen, denn da ist kein Kraut. Ein desaströses Bild. Und natürlich denken wir da auch an unsere Natur. Vertrocknete Böden kennen wir auch und verendende Tiere, nicht hier in Ostfriesland, aber von Orten aus der Nähe und in der Ferne. Vielleicht auch mangelnde Erfolgsaussichten im Erwerbsleben oder verpasste Chancen. Oder auch zerstörte Kulturlandschaften, marode Rechtssysteme, das gibt's doch alles. Judah trauert und seine Tore sind verfallen. Trauernd sind sie zu Boden gesunken und Jerusalems Schreie steigen empor, lesen wir. Wer kommt eigentlich auf diese gegenläufige Struktur? Ich meine, Jerusalem könnte ja mit den trauernd zu Boden gesunkenen Toren auch zu Boden gehen. Sie könnten sich nach unten richten und die Scherben ihrer Kultur beweinen und die Risse in ihren Äckern und die Wunden ihrer Seelen. Ihre Schreie gehen aber nicht nach unten, ihre Schreie gehen nach oben, sie steigen empor, lesen wir. Ja, wohin denn wohl? Manchmal sind wir so verstrickt in unsere Lage, dass wir nur noch sehen, was uns umtreibt. Die Fragen, die wir haben, die Schwierigkeiten, die Ängste, die Scham. Und wir bleiben da unten, bei dem, was uns niederdrückt. Wer kommt auf die gegenläufige Struktur? Wer kommt zum Schrei von unten nach oben? Er könnte eine neue Bewegung auslösen, ein solcher Schrei. Ehrlich sind sie, die Leute von Juda. Wurde bis jetzt die äußere Trockenheit beschrieben, die trockenen Zisternen, die rissigen Ackerböden, die hilflose Hirschkuh, der verendende Wildesel, geht der Blick jetzt nach innen. Zur natürlichen Dürre kommt jetzt die spirituelle Trockenheit. Religiöse Vergehen sprechen gegen die Sprecherinnen und Sprecher. Noch schlimmer, treulos waren sie. Wenn man mal eine Regel nicht einhält, dann stört das eine Beziehung. Aber Treulosigkeit gefährdet die Beziehung im Fundament, weil es an die Beziehung selbst geht. Und das wird jetzt deutlich. Sie haben nicht irgendwie rituell gesündigt, sondern gegen den Herrn selbst. Gegen den, den sie dann als den beschreiben, der er eigentlich für sie ist. Ihre Hoffnung, ihr Notretter, der Herr in ihrer Mitte. Aber da sind sie eigentlich noch nicht. Erst nehmen sie schonungslos ihre geistliche Vertrocknung in den Blick und es lässt sie aufhorchen. Und lässt mich auch aufhorchen und euch vielleicht auch. Natürlich, damals hatte man eine andere Denke als wir heute. In der Theologie nennt man das den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also das Prinzip, ich gebe etwas, damit du mir etwas gibst. So kennt man das wohl auch aus der Rechtswissenschaft. Und es ist bezeichnend. Die Leute haben sich damals in einer Art von einem gegenseitigen Vertrag empfunden. Kein Wunder, dass Gott keinen Regen gibt, wenn sie ihm nicht ihre Treue geben. Sie geben ihm keine Treue, er gibt keinen Regen. Wechselseitiges Verhältnis. So denken wir eigentlich heute nicht mehr. Wir glauben nicht, dass Gott sich zurückzieht, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Wir glauben eigentlich nicht, dass seine Treue davon abhängig ist, dass wir auch immer entsprechend leben. Unser Gottesbild ist eher von anderen Spitzensätzen geprägt. Zum Beispiel, Gott zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So sagt es Paulus im Römerbrief. Oder im Johannesevangelium lesen wir nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Oder noch ein anderer Spitzensatz aus dem 2. Timotheusbrief, werden wir untreu, so bleibt er doch treu. Das findet sich nicht alles nur im 2. Testament oder im 9., sondern auch im 1. oder Alten Testament. Gott hat Menschen wie Abraham oder Mose nicht deswegen zu dem gemacht, was sie wurden, weil sie so besonders gute Menschen waren, sondern einfach, weil er sie auserwählt hat und gesegnet hat. Und dann lässt er sie ein Segen sein. Und die Propheten Joel und Jona stimmen überein. Er ist gnädig, sagen sie, und barmherzig, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Urteil, das Unheil leid tut. So sagen sie es von Gott. Also, wir empfinden uns nicht in einem gegenseitigen Vertragsverhältnis mit Gott. Ich gebe dir, damit du mir etwas gibst. Weil ich etwas tue, ergeht es mir entsprechend. Das ist nicht unsere Denke. Kann aber sein, dass die Leute, von denen wir heute aus dem Buch Jeremia hören, das anders gesehen haben. Und trotzdem haben sie uns etwas voraus. Sie haben nämlich ein Gespür dafür, dass sich das, was sie in ihrem Land erleben, ihrem Verhalten entsprechen könnte. Sie werden von der äußeren Trockenheit auf ihre innere Dürre gestoßen. Und der Grund für diese innere Vertrocknung lag vermutlich sogar darin, dass sie sich ihrer Sache mit Gott eigentlich ziemlich sicher waren. Sie waren ja Gottes Volk und er wohnte auf dem Zion. Davon liest man öfter bei Jeremia und besonders auch in den Versen nach unserem Bibeltext wird das deutlich. Auch diese Denke ist nicht unsere, dass Gott an einem Ort wohnt. Aber so wie die Leute damals sicher waren, dass Gott schon irgendwie alles gut machen wird, könnten wir ja auch in eine geistliche Laxheit verfallen, die uns letztlich austrocknet. Weil wir irgendwann einmal Ja zu Jesus gesagt haben, weil wir getauft wurden, ist dann alles okay. Wir sind gerettet und gut ist. Dietrich Bonhoeffer hat so etwas in seinem Buch Nachfolge als billige Gnade bezeichnet. Was uns die Leute, von denen wir bei Jeremia lesen, voraus haben, ist, sie sehen auf die Verhältnisse, in denen sie leben, auf ihre Städte, auf ihre Wirtschaft, auf ihre Natur und sie schließen von ihr auf ihr Inneres und sie stellen fest, da ist es ähnlich trocken wie draußen. Wir beklagen das Abschmelzen der Pole, den Anstieg des Meeresspiegels, die Ausbreitung von Wüsten, das Artensterben und überhaupt die Erwärmung der Erdatmosphäre. Macht sich denn eigentlich jemand mal Gedanken darüber, was das spirituell bedeutet? Kommt das, was wir in unserer äußeren Welt erleben, auch in unserer inneren Welt vor? Gibt es da Wechselspiele? Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass gerade eine christlich geprägte Kultur auf Kosten von Klima und Mitmenschlichkeit ihren eigenen Fortschritt vorangetrieben hat? Die Fragen sind viel und wirklich hilfreiche Antworten leider wenig. Aber hören wir den Weckruf. Wir könnten aufwachen. Der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf das gesamte Leben kann uns auch geistlich wieder empfindlich machen. Was haben wir zu bekennen? Wo haben wir Akzente falsch gesetzt? Wie haben wir unser Leben gestaltet? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Was ist unsere Hoffnung? Wofür oder woher erwarten wir Hilfe? Hat das alles etwas mit Gott zu tun? Berührt es unseren Glauben? Das sind jetzt viele Fragen gewesen, die ich gestellt habe. Sie sollen nur einem Zweck dienen. Sie sollen dich auf die Fährte bringen, dich für Gott zu öffnen. Diese Fährte, die Leute damals bei Jeremia gegangen sind, sie haben sich von ihrer desaströsen äußeren Lage geistlich berühren lassen. Vielleicht kommen dir ganz andere Fragen als die ich eben formuliert habe. Das ist egal, solange sie dich wecken. Und damit ist dann noch lange nicht alles geklärt. Wenn sie sich auch falsch verhalten hätten, so sollte Gott doch eingreifen, dachten sie damals, etwas tun, um seines Namens willen, also damit klar wird, dass er ein mächtiger und verlässlicher Gott ist. Die Leute in Juda waren hin und her gerissen. Ja, doch, ihr Gott war ihre Hoffnung und ihr Retter in der Not, und doch empfinden sie ihn eher als einen hilflosen Helfer und als einen kraftlosen Helden. Konnte man eigentlich wirklich etwas von ihm erwarten? Und auch das gehörte zu ihrem alten Verhältnis und Selbstverhältnis, Selbstverständnis. Ihr Gott war der Herr in ihrer Mitte. Davon hatten sie doch gelebt. Sein Name war über Israel ausgerufen, aber sie empfanden ihn doch aktuell eher als einen Wanderer, der in ihrem Land fremd ist, der nur vorübergehend da ist. Oder empfinden sie ihn als einen solchen Wanderer, weil sie ihn nur dann wahrnehmen, wenn er so eingreift, wie sie es gerne hätten? Und wenn er es anders tut, dann erkennt man ihn eben nicht mehr, dann scheint er weggegangen zu sein. Jedenfalls ist das schon ein starkes Bild. Gott als Wanderer, der nicht bleibt. Da ist noch nicht alles geklärt. Und genau darum ist dieser Text so stark, weil er ehrlich ist. Weil er keine einfachen Antworten auf schwere Fragen liefert. Weil sich in ihm nicht alles gleich in Wohlgefallen auflöst. Aber er ist ein Ringen um Gott und die Welt und den Glauben. Ganz lebendig. Und es mündet in einen kleinen Satz. Verlass uns nicht. Verlass uns nicht. Angesichts maroder Tore, leerer Wasserkrüge, rissiger Böden, beschämender Erfolgslosigkeit, hilfloser Hirschkühe, verendender Wildesel, eigener Vergehen, Treulosigkeit und Sünde. Verlass uns nicht. Verlass uns nicht. In einer Zeit, in der starke Männer mit klaren Worten Menschen durch eine komplexe Welt führen wollen. In der das Klima uns zeigt, was unsere Lebensweise eigentlich ergibt. In der es schändlich wird, wenn Wachstumsziele nicht mehr erreicht werden. Gesamtwirtschaftlich, aber auch ganz persönlich. In der wir uns in billiger Gnade wiegen und dabei geistlich vertrocknen. Verlass uns nicht. Verlass uns nicht. Wer so betet, dem ist die Tür in eine Zukunft aufgetan. Ohne zu wissen, wie es weitergeht, aber in der Hoffnung, nicht allein zu sein. Wenn wir unseren Gott nicht hätten, was hätten wir denn dann? Verlass uns nicht. Amen.